Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Wir sind wieder zurück aus Afrika. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Ich hatte alles vor unserer Abreise gescheduled, damit ihr auch jeden Dienstag pünktlich eure Podcasts bekommt. Die waren auf jeden Fall sehr spannend und heute geht's natürlich spannend weiter, denn Dirk ist wieder am Start, der Planetenreiter. Er ist schon mehrmals Gast hier gewesen und wir sprechen heute über Südamerika für Anfänger. Er hat Südamerika oft und viel bereist und ist ein absoluter Profi und wird euch ganz, ganz tolle Tipps in der nächsten Stunde hier mitgeben, worauf ihr alles achten müsst, wo ihr hinreisen könnt und sollt. Und genau, alle Tipps und Infos und weiterführende Links für diese Folge findet ihr auf dem Blog. Und da könnt ihr einfach auf www.offthepath.com/Folge184 gehen. Und da findet ihr auch ein paar Bilder von Dirk und natürlich auch einen Link zu seiner Webseite. Dirk ist schon mehrmals Gast hier im Podcast gewesen. Zu oft, um jetzt tatsächlich jede einzelne Folge zu erwähnen. Ich habe sie euch allerdings alle in den Shownotes noch einmal verlinkt, damit ihr da überall reinhören könnt. Er ist wirklich ein toller Gast, es macht wirklich viel Spaß mit ihm. Wir haben auch schon die nächste Folge geplant für Ende des Sommers. Da sprechen wir dann wahrscheinlich über Spanien. Also schaut gerne mal im Blog vorbei. Es lohnt sich und schaut bei ihm vorbei und schreibt ihm gerne, wie ihr diese Folge findet. Genau. Ansonsten, wie kurz erwähnt, wir sind zurück aus Afrika und entsprechend steht gerade ganz viel Arbeit vor uns. Wir haben in den letzten 3 Wochen, wir waren in Namibia, Südafrika und Botswana unterwegs, ein neues Podcast-Konzept tatsächlich entwickelt. Die erste Folge ist geschnitten und hört sich richtig, richtig gut an. Die ersten Leute sind begeistert, die sich das angehört haben. Das kommt demnächst, freut euch drauf. Was auch außerdem kommt, es ist ein Member-Bereich, arbeiten wir gerade dran. Da könnt ihr euch dann die Folgen als Mitglieder ohne Werbung anhören für einen kleinen Mitgliedsbeitrag, aber es gibt natürlich auch noch viele weitere tolle Benefits. Das macht alles erst Sinn, wenn diese neuen Folgen, wenn dieses neue Konzept erst online ist. Aber ich wollte es euch schon mal sagen, beziehungsweise ich wollte mir selbst in der Öffentlichkeit ein bisschen Druck machen, denn jetzt muss ich liefern. Die Nachricht ist raus und ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Es wird nämlich extrem, extrem cool. Wir hatten schon mal so ein ähnliches Konzept in der Vergangenheit, aber damals als getrennten Podcast. Haltet, also es wird Hammer. Ich freue mich sehr darauf, es zu veröffentlichen. Genau, genug geredet für den Moment. Wir steigen jetzt einfach mal in die Folge hier rein mit Dirk. Wie gesagt, das ist die 184. Podcast-Folge und das bedeutet, dass ihr alle Infos unter www.offthepath.com/Folge184 findet. Und nun ganz viel Spaß. Dirk, mein Lieber, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben gerade ganz kurz schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen und waren schockiert, wie lange es her ist, dass wir das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, da kam dummerweise irgendwas dazwischen. Ich weiß auch nicht mehr, was es war.
Ja, irgendwas mit C, ja. Pandemie, Corona. Ich weiß sowas in der Gegend. Ist nicht mehr zusammen, ist zu lange her. Haha, I wish. Ja, wie waren die letzten 3 Jahre? Ich habe gesehen, also die letzte Folge ist am 27. Mai 2019 veröffentlicht worden. Und das ist jetzt das 6. Mal, dass du hier bist. Niemand Richtig. Ist so oft hier im Off the Path Podcast dabei gewesen wie du.
Das ist klasse, freut mich auch sehr. Und freut mich auch sehr, dass wir jetzt nochmal Themen gefunden haben, über die wir nochmal sprechen wollen. Das ist ja auch schön, dass es jetzt wieder losgeht für viele. Und dass man jetzt zum Beispiel über Südamerika wieder reden kann, denn die Grenzen sind offen, die Flieger fliegen wieder, Flugangebot ist da, die Länder haben ihre Grenzen geöffnet in Südamerika und das ist einfach mal ist eine super Gelegenheit, drüber zu sprechen, ein bisschen Reiseinspiration, ein bisschen Reisefeeling wiederzugeben.
Absolut. Die Idee heute ist, so ein bisschen einen kleinen Überblick zu geben für alle die, die vielleicht überlegen, hey, ich würde gerne mal nach Südamerika, aber wo soll ich hin? Was passt zu mir? Und was darf ich irgendwie nicht auslassen? Wir haben zu dem einen oder anderen Thema tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge ein bisschen mehr in Depth aufgenommen. Sage ich jetzt mal vorweg. Osterinseln haben wir beide schon drüber gesprochen. Darüber sprechen wir vielleicht. Ja. Sprichst du die ganz kurz an? Weiß ich nicht.
Ich hab tatsächlich als Abschluss sozusagen die Geheimtipps und off the beaten track, aber auch so die unbedingt Sachen für Südamerika. Da habe ich die Osterinsel mit draufgenommen, so ein Zufall. Die kommen zum Schluss. Da habe ich so ein bisschen über den Kontinent hinweg, also meine Lieblingsorte quasi ausgesucht. Und genau, das ist so die Idee. Und wir wollen aber auch so ein bisschen drüber sprechen, Leute, die vielleicht sich überlegen, ja, was will ich denn? Südamerika wäre mal irgendwie ein cooles Ziel. Was gibt's denn da zu sehen? Wie kommt man da am besten hin? Ist es teuer? Ist es gefährlich? So, da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen. Klar habe ich meine Lieblingsländer. Und da wird sich auch so der Schwerpunkt so ein bisschen hin orientieren, glaube ich. Aber das sehen wir dann einfach, wenn wir jetzt einfach mal so einen Überblick geben.
Absolut. Wo fangen wir am besten das Gespräch an, mein Lieber?
Ja, warum sollte man eigentlich nach Südamerika fahren? Viele Leute, also wenn ich sage, ich fahre nach Südamerika, das ist der spannendste Kontinent für mich, dann fragen viele, warum? Das, was man hier in den Nachrichten über Südamerika liest, ist meistens nicht so super inspirierend, dass man sich denkt, da muss ich jetzt unbedingt hinfahren. Aber wenn man mal vor Ort ist, ist es halt doch sehr, sehr lohnenswert. Für mich in erster Linie ist es die Mischung aus Natur und Kultur, die ich da vor Ort vorfinde. Und es ist auch so, dass es nicht so ein Massentourismus ist. Klar gibt's Backpacker-Ziele und es gibt viele Hostels und so eine Backpacker-Infrastruktur, der berühmte Banana-Pancake-Trail. Aber den gibt's in Südostasien, glaube ich, ausgeprägter. Und in Südamerika kann man tatsächlich, wenn man jetzt nicht unbedingt von Machu Picchu spricht, aber von anderen Zielen, ist man doch relativ oft, sind es keine Massenziele. Das heißt, ich habe hier eine tolle Mischung aus Natur, Kultur, Städten, Naturräumen, die nicht so überlaufen sind wie in Europa oder in Nordamerika oder in Südostasien.
Absolut. Reisen die meisten halt irgendwie, also Banana Pancake Trail kenne ich noch von früher. Das ist halt irgendwie so Thailand, Malaysia, Kambodscha, Vietnam. Das ist der, ich weiß gar nicht, ob das der Original Banana Pancake Trail ist, aber unter dem Begriff kenne ich die Länder.
Ja.
Und Südamerika gehört da eigentlich nicht so mit rein.
Ja, es gibt schon so ein bisschen den Gringo Trail, den gibt es in Südamerika schon. Das sind halt so Ziele, wo viele Backpacker hinfahren. Die sind auch in Mittelamerika relativ stark zu finden, Guatemala und Costa Rica und so, die gibt es schon. Die gibt es natürlich auch in Südamerika, aber es ist relativ leicht, dort tolle Ziele aufzusuchen, die wirklich unikat sind, weltweit einzigartig und wo nicht so viele Touristen sind, die auch gar nicht so bekannt sind. Machu Picchu kennt jeder, aber zum Beispiel den größten Lehmziegelbau der Welt, den kennt keiner. Der steht in Peru in der Wüste. Das sind die spannenden Ziele, finde ich, über die sich lohnt zu sprechen.
Spannend. Werden wir es gleich machen. Dafür bist du da. Welche Länder würdest du sagen, eignen sich jetzt ganz besonders für jemanden, der zum allerersten Mal nach Südamerika reisen möchte? Ich würde fast schätzen, Guyana ist vielleicht noch nicht so ein gutes Anfängerland, oder vielleicht doch?
Ja, also warum nicht, kann ich da nur sagen. Also ich war selber in den Guyanas noch nicht. Es gibt drei Guyanas. Die sind auch nicht spanischsprachig, interessanterweise. Es ist Guyana, Französisch Guyana und Surinam. Die habe ich so ein bisschen rausgelassen, stehen bei mir noch auf der Bucketlist. Da gibt es relativ, die sind relativ klein und haben nicht so die super Ziele. Es ist mehr so ein Naturreisen, glaube ich, die einen dahin führt. Und für mich, sag mal jetzt, wir reden über das klassische Südamerika, also Spanisch sprechend plus Brasilien, wo sie so eine Art Portugiesisch reden. Das sind so für mich die Einsteigerziele. Also letztlich die Länder, die ich finde, die eine sehr gute Infrastruktur haben, wo man relativ ohne eine Riesenplanung expeditionsmäßig hinfahren kann. Das ist Peru, das ist Kolumbien, Chile und Brasilien. Das sind für mich so die relativ einfachen Ziele. Was noch fehlt, ist Bolivien. Das ist schon recht abgelegen, lohnenswert und toll, aber doch ein bisschen abgelegen. Uruguay und Paraguay sind relativ klein und haben jetzt nicht so die wahnsinnigen Reiseziele zu bieten. Sorry, armes Uruguay, sorry, kleines Paraguay. Da gibt's nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Witzigerweise habe ich jetzt noch mal im Juni Paraguay, wenn es klappt, dass wir da hinkommen, haben wir Paraguay auf der Liste. Aber dass es da so wahnsinnig viel zu gucken gibt, kann man jetzt nicht behaupten. Kurzum, die klassischen Einsteigerländer sind Peru, Kolumbien, Chile und Brasilien. Da habe ich im Prinzip genug Auswahl, um mal für 2 Wochen in eines der Länder zu fahren. Man kann die natürlich alle verbinden, wenn man genug Zeit, Geld und Lust hat. Aber mein Tipp für einen Einsteiger wäre tatsächlich, sich eins dieser 4 Länder auszusuchen und da 2 oder 3 Wochen zu verbringen.
Fun Fact, Paraguay ist das einzige Land Südamerikas, das nicht an der Küste liegt.
Ja, wir wollen jetzt hinfahren im Sommer und dann habe ich geguckt, was gibt's denn in Paraguay, was kann man sich dann so angucken. Hat nicht wirklich so wahnsinnig viel bemerkenswerte historische oder natürliche Ziele. Der Pantanal ist eine spannende Sache, um das nochmal gleich zu sagen, zum Thema Naturräume. Ich habe in Südamerika wahnsinnig spannende Naturräume, die wirklich toll sind. Der Pantanal gehört dazu, das ist ein Riesensumpfgebiet. Ich glaube, das größte Sumpfgebiet der Erde in Brasilien und Paraguay. Das ist ein tolles Ziel da in der Ecke, aber sehr abgelegen. Da kommt man so ohne weiteres und ohne nochmal einen Support, sich vor Ort zu suchen, einen Veranstalter, der einen da mit dem Boot durch die Gegend fährt, kommt man da nicht hin. Mhm. Ich sage nochmal, um nochmal andere Naturräume zu erwähnen für die Südamerika, die wirklich spannend sind und die besonders sind, sind natürlich die Berge, die Anden, die gehen tatsächlich von der Nordspitze Kolumbiens bis runter nach Feuerland. Da gibt es wirklich wahnsinnig viel zu sehen. Ich habe den Regenwald und den Amazonas als Naturräume, die sich zu besuchen lohnen, die man auch als Anfänger durchaus besuchen kann. In Peru, in Kolumbien und in Brasilien wäre das. Ich habe Patagonien, ist ein spannendes Ziel in Argentinien und in Chile. Ich habe Feuerland, ich habe diverse Wüsten. Es gibt die Atacama-Wüste natürlich, die ist relativ spannend. Es gibt die peruanische Küstenwüste, das darf man nicht vergessen. Früher die Entdecker, die haben immer gesagt, sie segeln an der grünen Küste Südamerikas entlang. Und wenn die Wüste beginnt, dann wissen sie, dass sie in Peru sind. Das finde ich auch, ist ein sehr spannendes Areal, sich das mal anzugucken. Es gibt so nicht, wüsste ich, so weltweit. Und ich habe natürlich noch sehr exzentrische Gegenden wie den Salar de Uyuni, so ein ausgetrockneter Salzsee. Und ich habe noch ganz...
Das ist in Bolivien, ne?
Das ist in Bolivien und das liegt auf 4000 Meter Höhe. Das ist nochmal so die Besonderheit an der ganzen Geschichte. Und ich habe natürlich wahnsinnig viel Meeresküsten und Inseln, die besonders sind, die Galapagos-Inseln, die Osterinsel. Aber ich habe auch so eher so unbekannte Highlights wie die Halbinsel Valdez in Argentinien, wo ich am Strand 2 Meter neben Seeelefanten stehen kann. Das macht es auch sehr spannend. Und das gibt's auch so in der Form nur in Südamerika.
Deswegen bin ich ganz froh, dass du da bist, weil ich könnte dir über all diese Dinge nichts erzählen. Ich kann dir ein bisschen was über Patagonien erzählen. Da war ich und in Ecuador. Aber that's about it. Und du hast so viele tolle Sachen erwähnt, auf die ich selber total Bock habe und hoffe, dass ich da irgendwann nach diesem ganzen Theater, den wir jetzt die letzten 2 Jahre durchgemacht haben, hinkommen. Du hast gerade den Amazonas auch angesprochen. Da haben wir tatsächlich auch eine eigene Folge mal zu aufgenommen, wenn ich mich sogar recht erinnere. Ist das die allererste gewesen? Also das ist, boah, lange her. Wird das irgendwie so 2017 oder so gewesen sein?
Genau.
Das werden wir jetzt hier nicht ansprechen, weil man kann sich einfach die Zeit nehmen und sich diese Folge komplett selbst anhören. Aber gibt es von diesen Naturräumen, die du gerade so angesprochen hast, und es ist immer so schwer, dieses zu vergleichen, aber wir sind ja jetzt gerade hier ein bisschen über einen Überblick zu geben und da muss man ja auch so ein bisschen ranken, wenn man, auch wenn es unfair ist, ich weiß, dass es unfair ist, aber man gibt den Leuten ja so ein bisschen eine Anleitung, was sie sich vielleicht anschauen sollten. Gibt es etwas, was du sagst, so, ey, das ist mir so sehr in Erinnerung geblieben, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man kann?
Also der Amazonas ist schon, der Amerikaner würde sagen, mindblowing. Ich komme ja vom Rhein. Ich dachte, bevor ich im Amazonas war, dass der Rhein ein großer Fluss ist. Nachdem ich im Amazonas war, denke ich, der Rhein ist ein Rinnsal. Das ist wirklich spektakulär. Wer die Chance hat, den Amazonas zu sehen, sollte das wirklich tun. Sehr spektakulär an Naturräumen. Und ich habe das in der Aufzählung, was die Einsteigerländer sind, fehlt natürlich noch Ecuador. Und die Galapagos-Inseln sind auch wirklich sehr, sehr speziell. Interessanterweise, um das, um nochmal auf den Einsteigertipp zurückzukommen, man kann alle diese Ziele in Südamerika auch als Backpacker mit relativ kleinem Budget bereisen. Man denkt immer so, Galapagos-Inseln, da kann man nur mit einer Kreuzfahrt hin und das kostet 5.000 Euro für eine Woche. Nein, man kann zum Beispiel auf die Galapagos-Insel, wenn man an Tierbeobachtung interessiert ist und Tiere aus der Nähe sehen möchte, sind die Galapagos-Inseln toll. Also wirklich fast wie in Afrika, in der Serengeti, kann man schon fast sagen. Aber auch die wenig bekannte Halbinsel Valdez in Argentinien ist echt spektakulär, was Tierbeobachtung angeht und ist total unbekannt in Europa, glaube ich. Und ist aber zum Beispiel eine dieser Orte, wo man die Killerwale sehen kann, wie sie Seelöwen vom Strand fressen.
Genau, unter dem Aspekt kenne ich die Halbinsel Valdez, weil ich großer Orca-Fan bin, habe ich die daher in Erinnerung.
Und die Halbinsel Valdez zum Beispiel ist im Norden von Patagonien. Da muss man tatsächlich fast 2 Stunden hinfliegen, glaube ich, von Buenos Aires. Und dann nochmal irgendwie mit dem Auto ein ganzes Stück fahren. Aber dafür ist die Gegend auch sehr unüberlaufen. Außer, ich glaube, die Orcas kommen immer im März oder sowas an die Küste, weil dann die, das sind nomadische Orcas, die wissen, die Seelöwen, die jungen Seelöwen kommen so im März, gehen die ins Wasser und dann kommen die Orcas da angeschwommen. Und dann wird es halt relativ voll, weil dann viele Naturfotografen oder sowas da sind. Aber im Rest des Jahres ist es spektakulär leer, gerade jetzt nach der Pandemie. Argentinien hat die Grenzen wieder offen und freut sich über jeden Touristen. Ich glaube, das ist ein sehr dankbares Ziel, auf die Peninsula Valdez zu fahren, wo es auch sehr schöne Unterkünfte gibt. Die sind auch gar nicht so teuer außerhalb des März. Und das ist ein wirklich fabelhaftes Ziel für die Leute, die sich für Naturräume, Tierbeobachtung interessieren. Da gibt's Pinguine, da gibt's riesige Pinguinkolonien, da gibt es Seeelefanten, Seelöwen, Wale. Das ist wirklich extrem spektakulär.
Ich muss sagen, ich hasse diesen Podcast. Ich weiß gar nicht, warum ich den eigentlich mache. Der kostet mich einfach so viel Geld und Zeit. Jedes Mal, wenn du da bist und auch wenn andere Gäste da sind, ich habe immer neue Ziele. Die werden immer länger und das ist halt, du hast es mir gerade so schmackhaft gemacht. Das ist genau das, wofür ich reise. Natur, Killerwale, es hört sich traumhaft an. Du hast gerade ganz kurz die Galapagos angesprochen und da wollte ich eben ganz kurz, da bin ich gerade nicht zugekommen. Wir haben dazu tatsächlich auch eine Folge, Galapagos on a Shoestring, die haben wir, das ist sehr, sehr lange her tatsächlich, dieser Podcast, der gibt es ja auch schon seit 2016 und ich weiß jetzt nicht, welche Folge das ist, aber mit Carina Stöwe habe ich damals einen Podcast aufgenommen über dieses Thema für alle, die es interessiert. Auch hier nach dieser Folge wäre das vielleicht etwas, was ihr euch danach anhören könnt. Du hast die Halbinsel Valdez angesprochen. Mit dem Flieger hast du gerade, glaube ich, gesagt, 3 Stunden von Buenos Aires entfernt. Und da hast du jetzt eigentlich schon was angesprochen, was ich glaube für Südamerika relativ wichtig ist. Und das ist die Fliegerei. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Busunternehmen und Busverbindungen gibt. Ja. Aber wie komme ich denn am besten von A nach B?
Innerhalb von Südamerika, in den Ländern, also in Argentinien, in allen Ländern gibt es ein ausgeprägtes Inlandsflugnetz, aber auch ein Busnetz. Dann ist immer so eine Frage, weniger Geld, weil die Inlandsflüge sind tatsächlich nicht so teuer in vielen Ländern, dass man jetzt mit dem Bus fahren muss. Die Busse sind manchmal genauso teuer wie die Inlandsflüge. In Peru oder in Kolumbien gilt das auf jeden Fall. Der Faktor ist Zeit. Wie viel Zeit habe ich? Wenn ich viel Zeit habe, nehme ich einen Bus. Und wenn ich es ertragen kann, dass ich einen Tag im Bus sitze oder 2 Tage, dann ist der Bus echt spannend, glaube ich, um auch Leute da kennenzulernen, denen zu quatschen, ein bisschen zu verstehen, warum fahrt ihr jetzt mit dem Bus. Ansonsten ist in Südamerika, in allen Ländern, ist es ziemlich einfach, Inlandsflüge zu buchen und mit Inlandsfluggesellschaften von A nach B zu kommen. Die Entfernungen sind teilweise halt schon sehr groß. Und wenn man jetzt so Standard, sag mal, Lima nach Cusco, witzigerweise gibt's auf meinem Blog relativ viele Nachfragen nach einer Zugverbindung zum Beispiel. Die gibt's aber nicht. Das heißt, ich muss mit dem Bus fahren, sitze dann, ich glaube, 24 Stunden im Bus oder ich nehme einen Flieger und bin in 1,5 Stunden von Lima nach Cusco geflogen. Das ist immer so ein bisschen der Punkt. Generell, ich bin jetzt in 4 oder 5 Ländern Inlandsflüge geflogen. Das ist super organisiert in Südamerika. Das sind so ein bisschen die Vorurteile, ja, die viele haben, dass das chaotisch ist oder gefährlich oder schlecht organisiert. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist wunderbar organisiert, teilweise sogar sehr viel besser als in Europa. Kann aber auch vielleicht daran liegen, dass man oft eher eine Geschwindigkeit bei den Sicherheitskontrollen hat als eine Sorgfältigkeit. Aber dafür ist es halt nun mal auch Südamerika, ja. Da geht's halt oft schnell und da geht's auch oft robust zutage. Aber die Organisation auch an so Flughäfen wie Cusco oder wie Lima oder Bogota ist super. Ist wirklich sehr gut. Und ich kann auch alle möglichen Inlandsflüge bei den großen Fluggesellschaften, die es in jedem Land gibt, kann ich online sehr einfach buchen. Also ist völlig problemfrei. Empfehlungen für Fluggesellschaften. Es gibt 2 große in Südamerika, die LATAM und die Avianca. Die LATAM ist die größte Fluggesellschaft. Die ist ungefähr so groß wie die Lufthansa von der Flotte und von den Leuten, die sie transportiert. Die ist in allen Ländern im Prinzip aktiv, Inlandsflüge als auch zwischen den Ländern und auch als Zubringer von Europa aus ist die LATAM eine der Fluggesellschaften, die man nehmen kann. Und die Avianca, das ist Kolumbiens Flag Carrier, ist auch eine super Fluggesellschaft. Die fliegt auch inland in Kolumbien, in einigen anderen Ländern, das ist jetzt pandemiebedingt nicht mehr. Aber ich habe oft noch so Local Heroes oder Billigfluggesellschaften wie die Viva Air in Peru und Kolumbien. Und es gibt auch ständig neue Fluggesellschaften, witzigerweise, die als Startup dann anfangen und sehr ambitioniert und professionell dann Flugbetrieb aufziehen. Das ist, sorgt dafür, dass die Preise relativ überschaubar sind und ich kann in Peru oder in Kolumbien durchaus einen Inlandsflug für 100 Euro eigentlich fast immer bekommen auf den, sagen wir mal, Standardstrecken. Was weiß ich, Bogota, Medellin oder Medellin, Cartagena, kann ich sehr easy 2 Tage im Bus sitzen oder halt 2 Stunden im Flugzeug. Das ist ja mal so ein bisschen, muss man halt wissen, wie viel Zeit man hat und was man da möchte.
Zeit ist ja schließlich auch Geld, ne? Also wenn du halt nur 14 Tage Zeit hast, dann überlegst du dir, ob du nicht vielleicht doch den Flieger nimmst, statt 2 Tage im Bus zu sitzen.
Und es ist tatsächlich sehr angenehm, wie ich finde, das Fliegen in Südamerika. Ich habe bei mir im Blog jeweils für Peru und für Kolumbien relativ ausführliche Seiten, was es da zu beachten gibt bei den Inlandsflügen, aber kurz gesagt eigentlich nichts. Das ist wie in Europa. Sicherheitsstandards, Flughäfen sind top. Es ist sehr angenehm immer, die Fluggesellschaften sind top. Also eigentlich muss man sich keine Gedanken drüber machen. Das sollte jetzt keinen davon abhalten, nach Südamerika zu fahren. Das Problem ist so ein bisschen, viele Orte, Machu Picchu zum Beispiel, komme ich nicht hin ohne einen Inlandsflug. Oder halt die 2 Tage Busfahrt. Das gilt für fast alle so ein bisschen spannendere Orte, koloniale Städte in Kolumbien, Cartagena de Indias, komme ich im Prinzip, wenn ich aus Europa komme, nicht ohne Inlandsflug hin. Also das muss mir halt schon klar sein, dass man nicht, sag mal, jetzt nach Peru fährt und 2 Wochen in der Gegend um Lima bleibt. Dafür bietet das dann zu wenig und ich muss mich schon vor Ort bewegen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr tolles Ziel in Peru ist, so der Norden von Peru, wer so ein bisschen sagt, na, Machu Picchu, das sind mir zu viele Leute, ich fahre mal woanders hin, wo es ein bisschen leerer ist. Wenn ich in den Norden von Peru möchte, muss ich auch fliegen. Weil ich sonst, ich kann da mit Bus hinfahren, gerade in Peru oder in Argentinien, aber die Strecken sind einfach zu groß. Wenn ich von Buenos Aires nach Patagonien mit dem Bus fahre, ich glaube, da sitze ich 4 Tage im Bus.
Ja, absolut. Also bevor mir jetzt hier wieder irgendwie vorgeworfen wird, dass ich hier Flugreisen promote und was für ein Umweltsünder ich bin, möchte ich nur noch ganz kurz dazu sagen, dass wir natürlich jetzt darauf verweisen, dass man einfach einen ganz normalen deutschen Urlaub von 14 bis 21 Tagen dort verbringt und dass wir das im Hinterkopf haben. Wer jetzt irgendwie ein halbes Jahr durch Südamerika reist mit einem Rucksack, dem würde ich eigentlich empfehlen, den Bus zu nehmen. Wenn Definitiv. Er die Zeit dafür hat. Ne?
Ja.
Also das mal so kurz zwischendurch oder vorweg oder hinterher, wie auch immer.
Ja, kann man auch mal verweisen, dass man seinen CO2-Ausgleich natürlich auch vornehmen kann, wenn man da geflogen ist,
Profi. Absolut, genau.
Genau. Ich habe ein Konto bei Atmosphäre, kann man glaube ich mal nennen, wo man das sehr schön ausrechnen kann, auch vergleichen kann und dann tatsächlich den CO2-Ausgleich vornehmen kann, mache ich eigentlich seit einiger Zeit für alle Flüge.
Ja, machen wir ähnlich. Auch jetzt, wenn wir nach Afrika reisen, dann wird auch nochmal alles über die verschiedenen, wir machen das über KLM direkt. Mhm. Genau, also gibt viele Möglichkeiten.
Ja, ich bin halt auch ein Flugfreak. Ich liebe Fliegen. Mich interessieren die so exotische kleine Flughäfen halt auch sehr. Da bin ich, habe ich schon eine Schwäche für, muss ich zugeben. Gerade in Peru gibt es Flughäfen, von denen hat man noch nie gehört, wo man hinfliegen kann. Tarapoto oder Trujillo, solche Orte. Finde ich immer klasse, sowas mal auch zu erleben. Ist für mich auch Spaß bei der ganzen Angelegenheit.
Ja. Nutzt du dann App in the Air, um das alles so schön visuell anzeigen zu lassen, welche Flüge, wie du von wo, wohin genommen hast?
Ja, ich habe das Flightradar immer dabei auf dem Handy und wenn ich dann mal irgendwo sitze und dann kann ich immer gucken, wo das Flugzeug auch herkommt. Ich lebe ja in der Einflugschneise vom Flughafen Frankfurt, um es mal zu sagen, und sehe die Flieger jetzt auch immer hier vorbeifliegen und guck dann ab und zu mal gerne, wo der hergekommen ist. Das ist kann ich nicht verhehlen, dass ich da Spaß dran habe, ja.
Ja, an Flügen erkennt man ja auch so ein bisschen so die Preisentwicklung aktuell. Kerosin wird extrem teuer. Hast du da einen Überblick, inwieweit sich die Preise in Südamerika hinsichtlich der Pandemie jetzt verändert haben? Du planst gerade Paraguay, hast du gesagt, für den Sommer. Und hast ja jetzt ungefähr wahrscheinlich schon nachgeschaut, was kosten die Flüge dorthin? Was kostet das da vor Ort?
Ich habe heute Morgen nochmal geguckt. Tatsächlich ist es so, dass die Flüge von Europa nach Südamerika, es gibt von Deutschland aus, die Lufthansa fliegt nur 3 Ziele in Südamerika direkt an. Sao Paulo, Rio und Bogota in Kolumbien.
Ich denke mal, dass die meisten mit der Iberia oder so über Madrid und so fliegen, ne? Ja,
ich schätze auch. Also Iberia und KLM sind eigentlich so für aus Deutschland, Schweiz, Österreich mit die besten Flugverbindungen nach Südamerika. Ich habe einfach mehr Auswahl. Die fliegen mehr Orte an als die Lufthansa. Und ich muss dann in Madrid umsteigen. Das ist aber sehr zu empfehlen. Genauso wie Amsterdam ist überhaupt kein Ding. Beide Flughäfen sind top. Und die haben auch teilweise sehr, sehr gute Preise im Sinne von, dass es preiswerter ist als mit der Lufthansa. Ich habe heute Morgen mal geguckt, tatsächlich ist die Preisentwicklung nicht sehr schön nach Südamerika. Das ist halt kein so ein Massenziel wie Südostasien oder Nordamerika. Es sind relativ wenig Fluggesellschaften, mit anderen Worten, die Preise sind ziemlich hoch. Nach Lima komme ich momentan kaum unter 1.000 Euro.
Wow, das ist schon echt eine Hausnummer heutzutage.
Ich hab die Preise für den Sommer gerade mir angeguckt, das ist echt sehr unschön. Ich kann immer versuchen, es gibt Optionen natürlich noch, dass man über Nordamerika fliegt, da kriegt man manchmal ein Schnäppchen, muss dann halt in den USA umsteigen zum Beispiel, was aber auch nicht so schlimm ist, wie man vielleicht denken möchte. Die Option habe ich auch. Ich kann über die Karibik fliegen oder über Mittelamerika. Da gibt es auch oft über Mexiko oder über Panama ganz gute Preise. Dann steige ich halt in Mexico City oder in Panama City um. Das geht auch. Es gibt, es ist hilfreich, das Thema Flüge. Wenn man über so einen Flug, Provider geht wie Momondo oder Skyscanner, da sind teilweise nur so Standardverbindungen drin. Und die spannenden Flugverbindungen über Mexico City, über Panama oder über Sao Paulo oder so, über so einen Hub zu gehen, die sind da oft nicht drin. Meine Empfehlung ist immer, wenn man sich ein Ziel rausgesucht hat, einfach mal gucken auf der Wikipedia-Seite des Flughafens Lima zum Beispiel, auf der englischsprachigen Seite. Da finde ich alle Fluggesellschaften, die momentan nach Lima hinfliegen, und kann dann auf der Seite der Fluggesellschaft schauen, ob ich den Flug nicht da besser bekomme. Das funktioniert sehr einfach, ist mein Standardtipp, wenn Leute fragen, wie, woher weiß ich denn, welche Fluggesellschaft nach Lima, nach Bogota oder nach Sao Paulo fliegt. Ich gehe auf die Wikipedia-Seite vom Flughafen, auf die englische, und da ist dann meistens unter Passagierverbindungen zu sehen, welche Fluggesellschaft von wo aus dahin fliegt.
Ich mache das immer ein bisschen komplizierter. Ich schaue immer die Ankünfte des Tages oder der nächsten Tage mir an und schaue, ob da irgendwas dabei ist, was ich kenne. Aber das kostet natürlich ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist ein sehr, sehr guter Tipp. Und du hast jetzt gerade auch noch Amsterdam angesprochen. Also finde ich, ehrlich gesagt, einer meiner liebsten Flughäfen in Europa, weil die super effizient, super, du hast da einfach alles. Ja. Da Zeit zu verbringen, macht einfach Spaß. Man kann natürlich auch Air France bietet relativ viele Flüge nach Südamerika, glaube ich, auch an über Charles de Gaulle. Ja. Auch super. Aber wenn ich könnte, würde ich tatsächlich immer mit dem Blauen fliegen. Ja. Ich habe mal jemanden gehört, der gesagt hat, er würde nicht mit KLM fliegen, weil ihm zu viel Blau in Nein, Flieger
KLM,
ist.
KLM ist eine super,
ich finde sie geil.
Ist eine super Fluggesellschaft, die wirklich auch jetzt zum Beispiel von Frankfurt aus, ich glaube, um 7 Uhr morgens geht dann ein Flieger nach Amsterdam, dann habe ich der geht nicht mal eine Stunde, dann habe ich eine Stunde aufenthalten, kann um 10 Uhr nach Lima oder sowas fliegen und bin dann nachmittags in Lima. Das ist eine super Flugverbindung. Die Iberia hat so ähnliche Flugzeiten. Nach Madrid brauche ich ein bisschen länger, aber das geht auch sehr easy. Wer nach Brasilien möchte, da gibt es über Lissabon die meisten Flugverbindungen von Europa aus.
Mit der TAP.
Da kann ich auch einen Gabelflug sehr, sehr gerne machen, dass man nach Rio fliegt und von Sao Paulo zurück oder von Fortaleza oder sowas oder Salvador de Bahia zurück. Das geht mit der TAP sehr gut. Wäre sowieso mein Tipp, wenn man nach Brasilien zum Beispiel fährt, dass man einen Gabelflug macht. Kolumbien geht das auch, dass man nach Bogota hinfliegt und von Cartagena oder sowas zurück. Das geht aber zum Beispiel von Peru schon nicht mehr.
Ist das ein Tipp? Geht das denn zum Beispiel, keine Ahnung, dass man nach Quito fliegt und von Peru wieder zurück?
Das geht. Dann muss ich natürlich
KLM
irgendwie.
Oder so.
Ja, das geht. Mit Iberia, mit KLM auch. Da muss ich natürlich dann irgendwie von Quito nach Lima kommen oder nach Peru kommen. Aber innerhalb, es gibt, was oft in den Reiseblogs steht, was man nochmal erwähnen müsste, es gibt keine südamerikaweite Billigfliegerfluggesellschaft, so wie Ryanair in Europa, gibt es nicht. Es gibt preiswerte Flieger, billig sogenannte Low-Cost-Carrier, die gibt es pro Land. Die fliegen auch jetzt zwischen Chile und Peru oder zwischen Peru und Kolumbien, aber die gibt es nicht südamerikaweit. Mhm. Was das Fliegen auch relativ teuer macht. Wer hier gewohnt ist, von Frankfurt nach Paris für 50 Euro zu fliegen, das kann man haken in Südamerika. Das ist nicht so preiswert.
Ja, ja, aber das war's aber auch noch nie, ne? Also es ist vorher nicht gewesen und es wird halt in Zukunft auch jetzt nicht wirklich besser. Wir sind jetzt schon bei dem Thema Kosten und natürlich sind Flug und Anreise und Reisekosten ein großer Teil. Aber wie schaut es denn vor Ort für weitere Ausgaben aus? Was kosten Hotels und Hostels? Was kostet Busverbindungen oder Essen gehen? Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen? Das wird wahrscheinlich auch von Land zu Land auf diesem Riesenkontinent, ist ja genauso wie, weiß ich nicht, eine Mahlzeit auf Mallorca kostet weniger als in Oslo.
Auf jeden Fall ist das da so ähnlich. Wobei die Oslo- und Zürich-Preise gibt es da, glaube ich, nicht so. Also Flugkosten haben wir gesprochen, Hotel- oder Unterkunftskosten. Ist preiswerter als in Europa, möchte ich mal ad hoc sagen. Wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin und in ein Hostel gehe und dann im Dorm rumschlafe, also im Mehrbettzimmer, dann gibt's das in Peru ab 10, 15 Euro, in entlegeneren Gegenden vielleicht auch mal für 20 Euro. Das ist so, würde ich sagen, geht's los. Ich komme auch für 40, 50 Euro in einfachen Hotels sehr gut unter. Es gibt in allen Ländern sehr schöne Hotels, sehr gute Hotels, so im Vier-Sterne-Bereich. Die kosten dann so 80 bis 100 Euro für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück. Das sind so die Kosten, mit denen man da rechnen kann. Essen gehen kommt drauf an. Da ich ja schon sehr lange Vegetarier bin, kann ich jetzt nicht sagen, was ein Steak in Argentinien kostet. Ich kann aber sagen, dass man als Vegetarier sogar in Brasilien und Argentinien was zu essen findet. Das heißt, es gibt immer eine ganz gute Auswahl. Es gibt überall italienische, asiatische oder vegetarische Küche. Und wenn man zu zweit essen geht, da ist man oft für 20 Euro schon ganz gut unter. Peru, Kolumbien sowieso, Brasilien auch. Argentinien ist ein bisschen teurer, glaube ich. Aber auch in Chile sind die Preise dann für sowas dann okay.
Ich habe gehört, dass Peru, was kulinarisch angeht, ein Traum sein soll, wenn wir gerade schon beim Essen sind.
Peru ist, wenn man nochmal auf das Einsteigerland so zurückkommen möchte, ich finde Kolumbien, Argentinien und Chile schon sehr europäisch in vielen Dingen. Ist oft so eine Mischung aus Spanien, Italien, ein bisschen Florida drin. Dann habe ich irgendwie Südamerika. Peru ist da nochmal anders. Das ist schon sehr exotisch in vielen Dingen. Es gibt es gibt viele Sterne-Restaurants in Lima. Wer so auf dem Foodie-Trip ist, was ich keinesfalls bin, der geht nach Lima. Da gibt es relativ viele hochklassige Restaurants, wo ich so Fusion-Küche, nennt sich das, glaube ich, aus asiatischen und südamerikanischen Einflüssen essen kann. Es gibt aber auch sehr viel spannendes Streetfood, da bin ich eher so dabei, wo es auch viel Vegetarisches gibt. Man ist nicht gezwungen, in Peru Meerschweinchen am Straßenrand zu essen. Das ist vielleicht auch ein Vorurteil. Es gibt, wenn man in einfachen Restaurants in Peru ist, wo auch die Locals hingehen, kann ich tatsächlich für 3 Euro oder so ein gutes Essen bekommen. Da ist jetzt nicht unbedingt Top-Fleisch dabei. Das ist vielleicht eher vegetarisch, aber es sind dann, was weiß ich, es ist Quinoa, es sind Bohnen, es ist so, was mit Ei oft gerne gemacht wird. Da kann man einfaches Essen. In Südamerika kriegt man an jeder Ecke. Das ist meistens sehr gut. Und ist nicht sehr teuer. Also man kommt da eigentlich, ich hatte da noch nie, also wir hatten noch nie Probleme, was das Essen angeht. Und auch so diese Montezumas Rache ist relativ selten, möchte ich mal sagen. Es erwischt einen immer mal, dass man dann 2, 3 Tage flach liegt. Er hat auch mich schon tatsächlich, aber das ist sehr selten.
Also
diese Angst möchte ich auch nehmen. Ja, das ist weniger, als man denkt.
Ja, absolut. Das möchte ich. Also es kann immer mal passieren, aber es können halt auch immer verschiedene Faktoren sein, die da eine Rolle spielen. Ne?
Ja.
Also muss auch nicht immer unbedingt das Essen sein. Aber ja, ist, was du gerade gesagt hast zu Chile, dass es sehr europäisch ist. Also ich fand zum Beispiel, ich war total überrascht über Santiago de Chile. Was für eine europäische und moderne Stadt.
Sieht aus wie Mailand oder so eine Mischung aus Mailand und Paris oder ein bisschen Wien noch drin. Ja, ist sehr europäisch. Ja.
Da war ich total fasziniert und überrascht, weil ich es einfach überhaupt nicht erwartet habe.
Ja, Madrid sieht, in vielen Ecken sieht Santiago de Chile wie Madrid oder wie so eine Valencia, so eine alte spanische Stadt irgendwie aus, ja.
Ja. Aber es ist halt eben, also die hat da gibt es ein Viertel, wahrscheinlich irgendwie das Bankenviertel, ich weiß nicht, so würde ich es einfach mal einschätzen, wahnsinnig modern. Wirklich, so eine moderne und saubere Stadt habe ich selten gesehen. Und dann läufst du ein paar Kilometer weiter und dann bist du halt in einem ganz anderen Viertel unterwegs, was auch wieder ein bisschen spanischer aussieht. Total, total geil.
Städte ist nochmal so ein Thema. Viele Leute interessieren sich für Städte. Ich nicht so. Ich finde auch die südamerikanischen Städte, die sind für mich eher so der Eingangspunkt und von da reise ich meistens relativ schnell weiter. In Lima bleiben wir meistens direkt am Flughafen, fliegen am nächsten Tag weiter und fahren nach Lima gar nicht mehr rein. Städte muss man irgendwie mögen. Ich finde jetzt die südamerikanischen Städte, besonders die Hauptstädte, sind jetzt nicht wahnsinnig attraktiv, finde ich.
Also man würde jetzt nicht nach Südamerika reisen, um eine Städtetour zu machen, sondern das, was wirklich beeindruckt, ist halt eben diese Naturräume, diese gigantischen Dimensionen. Würde gar nicht Weiten sagen, weil diese Dimension und diese Unterschiedlichkeit, diese Naturräume, die sind schon wirklich faszinierend.
Ja, und da muss man halt dann aus den Städten immer weg. Ne? Also das ist, ich kann zwar relativ easy nach Sao Paulo oder nach Santiago de Chile oder nach Bogota fliegen, Lima natürlich auch, aber dann muss ich irgendwie weiter. Das ist so ein bisschen die Krux, die vielleicht viele Leute abschreckt. Aber wie gesagt, da muss ich weiter reisen. Ja? Das ist oft so der Punkt. Am dritten Tag geht die Reise los, hat Helge Timmerberg mal gesagt. Das finde ich ein sehr witziges Aperçu eigentlich. Das ist einer der bekanntesten deutschen Reiseschriftsteller. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, auch am zwei Tage irgendwie in der Stadt zu bleiben, anzukommen auf dem Kontinent, eigentlich nicht viel zu machen. Und dann am dritten Tag geht's dann weiter. Das finde ich ist eine schöne Art. So ein bisschen ankommen, akklimatisieren, an sich ans Essen gewöhnen, an die Sprache. Und dann geht's weiter. Sprache ist vielleicht noch ein Punkt.
Ja. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir Sprache akklimatisieren, ist für mich jetzt erstmal der nächste Punkt. Denn akklimatisieren muss ich mich in Städten wie Cusco auf jeden Fall. Denn wenn ich irgendwie aus, weiß ich nicht, Bremen oder Hamburg komme, dann bin ich diese Höhe da nicht gewohnt.
Richtig. Akklimatisieren ist ein Punkt. Gerade im Hochland, in Bolivien, Ecuador, als auch in Peru.
Da geht die Reise wahrscheinlich erst am fünften Tag so richtig los.
Richtig, und man sollte vielleicht auch nicht direkt von Null, also von Lima nach Cusco, ist eine harte Sache. Cusco zum Beispiel in Peru liegt auf 3400 Meter Höhe, ist ein spektakuläres Reiseziel. Für mich eines der spannendsten in ganz Südamerika. Aber die Höhe ist halt schon auch recht heftig und man muss definitiv da vorsichtig sein und auch sich vorher ein bisschen reinlesen, was es bedeutet, wenn ich auf so einer Höhe bin und wenn ich krank werde, was das, dass das Konsequenzen hat, dass ich wieder abreißen muss. Das muss man sich vorher ein bisschen verdeutlichen. Mein Tipp für Cusco wäre, dass man vorher nach Arequipa fährt. Denn das ist so auf 2000 Meter, da kann ich mich sehr gut akklimatisieren und kann von dort nach Cusco weiterfahren. Und dann kann ich die 3400 Meter Höhe in Cusco oder die knapp 4000 Meter Höhe am Titicacasee zum Beispiel, die kann ich dann ein bisschen besser ab, als wenn ich da von Lima direkt hinfahre.
Ja.
Und von
absolut.
Dort.
Also ich kann da auch nur prophezeien, beziehungsweise nicht prophezeien, sondern einfach nur empfehlen, das wirklich ernst zu nehmen, denn die Höhenkrankheit, damit ist echt nicht zu spaßen und man weiß nicht, ob man es hat oder nicht. Also ich bin dazu zum Beispiel, wusste ich auch nicht, bis ich nach Südamerika gereist bin, total anfällig für und Line zum Beispiel überhaupt nicht. Die rennt da rum wie eine junge Gazelle auf 4000 Metern und ich krieg keinen Schritt vor den nächsten und habe da wirklich echt zu kämpfen und es ist saugefährlich tatsächlich.
Und deswegen muss man sich da so ein bisschen reinlesen, was das auf sich hat. Und ich würde da auch eher langsam machen und nicht irgendwie sofort nach Machu Picchu wollen.
Genau, wobei Machu Picchu ist gar nicht so hoch, aber Cusco ist halt das Problem. Wenn ich nach Machu Picchu will, muss ich vorher nach Cusco.
Da genau.
Geht kein Weg dran vorbei. Ich muss nach Cusco und das liegt, wie gesagt, auf 3400 Meter. Machu Picchu liegt nur so auf 1600, glaube ich. Aber die Höhe vorher, die muss ich abtun. Und es ist auch keine Frage von persönlicher Fitness oder so.
Nee, null.
Ja, also das ist, meine Empfehlung wäre, vorher nach Quito oder nach Arequipa zu fahren. Das liegt so auf 2000. Da kann man das ganz gut ausprobieren und sich akklimatisieren und dann nach Cusco weiter. Dann ist dieser Schock mit der Höhe in Cusco vielleicht ein bisschen abgemindert.
Genau. So, und jetzt können wir gerne zur Sprache kommen. Du hast es gerade angesprochen. El problema con el español, que mucha gente no habla muy bien inglés y bueno, tienes que hablar un poco del idioma, ¿no?
Sí. Das ist das Thema Spanisch, ja oder nein. Wer spricht Englisch, ja oder nein? Ich glaube, dass man nicht unbedingt fließend Spanisch sprechen muss. Ich spreche es auch nur nicht gut und brauche immer ein bisschen, um reinzukommen. Allerdings ist es sehr angenehm, wie die Südamerikaner Spanisch sprechen. Die sprechen es nämlich nicht so schnell wie die Spanier und sprechen es meistens auch sehr ordentlich, weil es oft auch nicht ihre Muttersprache ist, sondern die lernen es in der Grundschule und lernen es da sehr ordentlich. Und in Peru zum Beispiel sprechen die Leute sehr langsam und sehr ordentliches Spanisch, sodass man es auch als nicht so guter Spanischsprecher oft verstehen kann. Und in den touristischen Gebieten wird sowieso meistens Englisch gesprochen. Also in Kolumbien oder in Argentinien oder in Chile. Ich glaube, ist es kein Problem, wenn man kein Spanisch kann und auf den nicht total ausgetretenen Pfaden weilt, dann kommt man mit Englisch ganz gut zurecht. Wenn man in etwas abgelegenere Gegenden kommt, dann ist Spanisch schon ganz hilfreich. Punkt. Es gibt auch viele Sprachschulen, wer länger Zeit hat und Spanisch sprechen will, fände ich auch sehr cool, nach Südamerika zu fahren. Gibt es in Kolumbien oder in Peru gibt es da relativ viele Angebote, in Arequipa zum Beispiel oder in Cartagena de Indias. Da gibt es viele Sprachschulen und Sprachschüler aus der ganzen Welt. Ist immer auch eine schöne Möglichkeit, glaube ich, Leute kennenzulernen.
Absolut. Ich weiß gar nicht, meine Erfahrung, dadurch, dass ich ja fließend Spanisch spreche, habe ich noch nie darauf geachtet, ob sie denn auch Englisch oder eine andere Sprache sprechen würden. Ich gehe halt immer direkt rein ins Gespräch, aber ich finde es, aber auf jeden Fall, was du gesagt hast, mit dass sie klarer sprechen, es fällt mir deutlich leichter, einen Lateinamerikaner zu verstehen, egal ob er aus Argentinien oder aus Costa Rica kommt, wie einen Andalusier oder einen Kanaren.
Ich war ja letztes Jahr in Spanien für einen Roadtrip relativ lange und in Kastilien wird so schnell Spanisch geredet, das ist echt hart. Das ist zwar, oder in Madrid, ja, das ist wirklich sehr viel schwerer, als wenn man jetzt ins Hotel nach Lima kommt. Da kann man auch mit relativ einfachem Spanisch, so wie ich das spreche, kommt man da ganz gut zurecht. Man will ja keine philosophischen Diskussionen mit den Leuten führen, sondern es geht ja dann um einfache Dinge des Reisens. Wann fährt der Bus nach da? Wie lange fährt der? Was kostet der? Das kriegt man meistens ganz gut hin, auch mit kleineren Spanischkenntnissen. Und wie gesagt, in den touristischen Zentren, jüngere Leute, die sprechen alle Englisch. Also ja. Das ist eigentlich kein Problem. Das heißt, das fehlende Spanisch sollte auch niemanden zurückhalten, nach Südamerika zu fahren. Meine Erfahrung ist, dass Sprache oft auch wirklich maßlos überschätzt wird und die menschliche Kommunikation kriegt man auch ohne die passende Sprache oft hin.
Vor allem ist sie eigentlich sehr, sehr interessant, wenn man sich mal auf so ein Thema einlässt, wenn man Sprache nicht mehr nutzen kann, wie man dann kommuniziert.
Ja.
Ich liebe das. Es ist ja eigentlich wie wenn man mit Kindern zum Beispiel auch kommuniziert. Ja. Das ist einfach eine ganz andere Art und Weise und eine viel intimere, bessere würde ich vielleicht nicht nennen, aber es ist besonders.
Genau, und so die nicht komplexen Dinge, da kann man kommunizieren. Und das geht, auch wenn es jemand ist, der Indigener ist, der in der Mitte vom Amazonas-Regenwald lebt. Die menschliche, so man, Basis, der Basisaustausch funktioniert über alle Kulturen hinweg.
Ja, absolut. Lass uns doch vielleicht weitermachen und den Leuten ein bisschen die Angst nehmen vor Bandenkriminalität, Drogentourismus, die reisen vielleicht auch alleine als Frau durch Südamerika. Was sind die Gefahren und Risiken und haben wir vielleicht auch einfach nur zu viele Filme geschaut?
Ich glaube schon, dass das so ist. Noch ein Hinweis zum Thema Finanzen unterwegs.
Ja.
Es gibt genug Geldautomaten im ganzen Kontinent. Wenn ich allerdings jetzt am Ende des Regenwaldes irgendwo bin, dann vielleicht nicht mehr. Das heißt, ich muss mir vorher klar werden, dass ich Bargeld einstecken muss. Und zweiter Tipp, europäische EC-Karten funktionieren nirgends. Das steht zwar, ja. Das kann sein, dass die mal funktionieren, aber ich würde nicht damit rechnen und darauf zählen. Das heißt, der Standardtipp, den ich immer gebe, man braucht eine Kreditkarte. Für, wenn ich individuell reise in Südamerika, brauche ich eine Kreditkarte, besser zwei. Eine Visa, eine Mastercard. Warum welche Automaten Geld ausgeben oder nicht, ist ein Mysterium. Ich verstehe es manchmal selber nicht. Die können das Cirrus-Zeichen dran haben, das Visa-Zeichen, das Mastercard-Zeichen. Ich kriege trotzdem kein Bargeld raus. Dann wechsle ich die Kreditkarte, nehme eine Visa oder meine Frau hat eine andere Visa, die geht dann. Es ist erratisch, aber die Regel ist, EC-Karten funktionieren nicht und noch besser zwei Kreditkarten dabei haben, mit denen man Bargeld an Automaten ziehen kann, weil in Banken gehen oder so, das ist alles viel zu kompliziert. Und ich kann auch eigentlich überall mit Kreditkarten zahlen. Ich brauche keine Dollar mitnehmen, außer nach Ecuador, da ist das Währung. Und es gibt auch genug Wechselstuben an Flughäfen. Wenn ich ankomme, gibt es fast immer, wo das Gepäck ausgegeben wird. Oder wenn ich umsteige, es gibt in jedem großen Flughafen in Südamerika Wechselstuben, wo ich Bargeld umtauschen kann. Also das ist alles kein Problem.
Ist bei uns übrigens auch so. Also ich glaube, wir haben, wenn wir reisen, ich würde sagen, 4 oder 5 Kreditkarten dabei. Und mal funktioniert die DKB, dann funktioniert die DKB nicht, dann ist es die Commerzbank, dann funktioniert irgendwie eine andere. Das ist wirklich komisch und interessant.
Ja, ist sehr interessant. Aber wie gesagt, es steht oft in Reiseführern drin, dass die Cirrus-Karten funktionieren, also auch die EC-Giro-Karten. Aber meiner Meinung nach stimmt das nicht. Die funktionieren eigentlich nirgends. Das kann man echt vergessen und sollte sich nicht darauf verlassen, dass man vielleicht Glück hat.
Ja. Hast du aktuellen Überblick? Und ich habe ihn ehrlich gesagt nicht, welche die aktuell beste Kreditkarte für Reisende ist. Ich glaube, die DKB ist es eigentlich schon lange nicht mehr, oder? Außer wenn man Passivkunde ist. Die haben ja das ja so ein bisschen umgestellt.
Ja, ich empfehle die Seite von gehmalreisen.de.
Ja.
Die haben eine super Webseite, wo das mit den Kreditkarten erschöpfend draufsteht. Ich glaube, also für mich, ich habe eine Lufthansa Miles & More Karte, weil da halt auch Versicherungen drauf sind, die sehr praktisch sind, wenn man unterwegs ist. Das heißt, man sollte nicht nur gucken, ob die Abhebung am Geldautomat kostenlos ist mit der Kreditkarte, sondern man sollte auch gucken, ob die Kreditkarte noch Versicherungsleistungen mit dabei hat. Wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich ein Auto miete, mir die Versicherung, die der Autovermieter mir anbietet, sparen kann, wenn ich mit dieser Kreditkarte bezahle. Das ist oft auch noch ein Faktor, den ich erheblich finde, wenn man unterwegs ist. Oder so eine Reiserücktrittskostenversicherung. Wenn ich einen Flug damit bezahle, es passiert irgendwas, ich muss absagen, dann bin ich über die Kreditkarte abgedeckt. Das finde ich sehr praktisch.
Ja, absolut. Und man sammelt für jeden Euro, den man ausgibt, auch noch Meilen.
Genau.
Die man und dann später für Upgrades oder sonst irgendwas ein...
Richtig. Und die Meilen verfallen auch nicht.
Richtig.
Das ist auch ein wichtiger Punkt bei den Airline-Kreditkarten.
Ja, also wer gerne und viel fliegt oder halt wenig fliegt und diese Flüge gerne irgendwie komfortabler machen würde, der könnte sich jetzt zum Beispiel eine Miles & More Kreditkarte holen.
Ja, genau. Und hat dann auch die Versicherungsleistung dabei, die ich sehr Gepäckversicherung, solche so Sachen, wo man sich sagt, ach, ist doch egal. Aber das ist da drin und ist ganz praktisch manchmal.
Ja, wenn man es nicht braucht, ist es gut. Und ja, wenn man es dann braucht, dann ist es gut, wenn man es hat.
Genau. Gefahren und Risiken.
Genau, lass uns kurz über dieses Thema sprechen. Das ist ja, glaube ich, schon sowas, was man halt irgendwie immer im Hinterkopf hat.
Ja.
Das ist so, wenn man über Kapstadt nachdenkt, dann hat man das auch so im Hinterkopf. Auch wenn es da auch nicht so schlimm ist, wie man immer denkt. Und für Südamerika ist das halt eben auch so ein Kontinent, wo die Leute immer so Angst haben, so, ah, das ist doch eigentlich gefährlich.
Ja, und wenn man sich dann auf YouTube Videos anguckt, wo Leute überfallen werden, ja, trägt nicht dazu bei, dass es so ein besseres Gefühl bekommt. Es ist eigentlich, wenn man, es ist auch nicht gefährlicher als die USA, sag ich mal, oder es ist in vielen Teilen, ist es für mich vergleichbar wie in Europa. Klar habe ich dann Armutsgefälle natürlich, wenn ich als europäischer Tourist dahin fahre, das darf man nicht vergessen. Aber wer seinen Louis Vuitton-Koffer nach Südamerika mitnimmt, dem ist auch nicht mehr zu helfen, sage ich mal. Insofern, ja, wenn man, es ist nicht gefährlicher als die USA, dort zu verreisen. Der Bandentourismus, Drogenkriminalität etc. ist meistens eher nicht in touristischen Zentren zu finden in Südamerika. Es gibt da gefährliche Gegenden an Landgrenzen, wo man aber normalerweise auch nicht so unbedingt hinkommt. Und es gibt sehr abgelegene Gegenden in Peru oder in Kolumbien, wo noch Rebellengruppen und ich weiß nicht was sind, wo man aber normalerweise auch nicht hinkommt. Das heißt, wenn ich jetzt auf touristischen Pfaden unterwegs bin, dann und ich normale Sicherheitsregeln einhalte, wie nicht mit den dicken Goldketten um den Hals durch die Hood im Ghetto gehen, dann sollte mir nichts passieren. Und letztlich, die Regel, die wir haben, meine Frau und ich, ist, wir verreisen so, dass wenn wir alles Gepäck verlieren oder abgenommen bekommen, dass das nicht schlimm ist. Und wir eine Plastiktüte dann mit einer Plastiktüte weiterverreisen können. Das ist so die Regel. Das mussten wir zum Glück noch nie anwenden. Aber das ist, glaube ich, so eine ganz gute Regel, um sich auf ja Eventualitäten einzustellen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man in Cusco in der Altstadt überfallen wird oder in Cartagena de Indias. Aber es ist kommt doch, wenn man sich so ein bisschen durchliest, wird eher so Petty Crime, nennt der Amerikaner das, also so Taschendiebstähle und sowas. Das kann einem schon mal passieren, ja. An Bushaltestellen kommt das relativ oft vor.
Ja, also das ist tatsächlich auch das, was ich so höre. Wenn ich mal höre, dass etwas passiert, dass man halt irgendwas gemacht hat, um es halt irgendwie so ein bisschen zu provozieren. Ne? Man hat vielleicht die Uhr ein bisschen zu krass gezeigt oder die Kamera rausgeholt, den Leuten das gezeigt. Und ehrlich gesagt, wenn mir mal was passiert ist, und dann ist es eigentlich tatsächlich bisher immer in Europa gewesen, dann habe ich aber vorher halt irgendwie meine große Kamera gezeigt, bevor ich sie weggepackt habe, bevor sie geklaut worden ist oder in mein Auto eingebrochen worden ist. Ja. Und der gesunde Menschenverstand, den man halt ab und zu auch mal eben abschaltet. Ich genauso, ich bin auch einfach nur Mensch und ab und zu denke ich nicht drüber nach, wenn ich irgendwo am Strand bin und denke, ach, jetzt filme ich diese Szene mal eben kurz. Ja, hätte ich nicht machen sollen. Dann passieren solche Dinge.
Ja, das heißt, vorsichtig sein, gesunder Menschenverstand hilft immer und halt keine Wertsachen whatsoever mitnehmen. Dann sollte es relativ okay sein. Ich habe tatsächlich auch noch nirgends eine kritische Situation erlebt. Ich bin aber auch sehr vorsichtig generell, was sowas angeht. Wenn man auf der Straße ist, wirklich offenen Augen herumlaufen und wenn man dann mal falsch abbiegt und in der falschen Nachbarschaft landet, dann sollte man sich relativ schnell wieder verdrücken. Das geht halt auch passiert. Ja, wenn man viel läuft, zu Fuß viel unterwegs ist, dann kann das schon mal vorkommen. Ja.
Ja. Okay. Was für Reisearten bieten sich in Südamerika am besten an? Also es gibt so unglaublich viel. Das größte Interesse, würdest du sagen, dass Südamerika sich mit dem Auto anbietet? Ist das Vanlife-freundlich?
Ich selber war da noch nie mit dem Van oder mit dem Camper. Kenne es jetzt von Sunnyside zum Beispiel, die mit ihrem Jeep durch Südamerika gefahren sind.
Defender, was, bitte.
Genau, es ist ein Defender gewesen. die mit dem Defender durch Südamerika gefahren sind. Und das war relativ easy, glaube ich.
Philipp hat mir gerade geschrieben.
Siehst du? Ich habe sie auch sehr intensiv verfolgt, wie sie durch Südamerika gefahren sind. Und The Sunnyside heißen die, sind auf YouTube zu finden. Da kann man so ein bisschen das Vanlife sich angucken. Ansonsten, Backpacking ist natürlich ein Klassiker. Bietet sich auch sehr gut an, weil ich halt doch in den meisten Ländern eine gute Traveler-Infrastruktur habe, die ich relativ kurzfristig und einfach nutzen kann. Mit dem Galbe-Flug nach Quito und zurück von Sao Paulo kann ich locker 3 Wochen im Backpack oder 4 Wochen oder 6 Wochen per Backpacker verbringen. Das ist ziemlich einfach, muss ich nicht lange was organisieren. Das gilt auch für Flashpacker, die mit einem Duffelpack verreisen und vielleicht ein bisschen schöneren Hotels bleiben oder dann auch mal einen längeren Inlandsflug oder einen Flug zwischen 2 Ländern haben. Geht auch sehr einfach.
Muss man ja
übrigens
auch mal ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf. Da kriege ich wahrscheinlich wieder Kritik von den ganzen Hörern. Ich unterbreche meine Gäste zu viel. Aber wir führen ja eine Unterhaltung. Südamerika und Flashpacking. Also ich glaube, Backpacking und Hostels gibt es auch sehr, sehr viele und auch sehr viele gute und ausgezeichnete. Ja. Aber Flashpacking gibt es wirklich richtig krasse, besondere Unterkünfte.
Ja.
Also das ist ja wirklich wunderschön. Also ich habe ja noch nicht so viel gesehen und die Gegenden, in denen ich war, habe ich mich so ein bisschen informiert. So Patagonien, da gibt es Unterkünfte, Alter, da zieht es dir die Schuhe aus, das ist ja Hammer.
Aber auch im Regenwald gibt es wirklich ganz tolle Lodges und so Eco-Resorts und solche Sachen, die ihren eigenen Vogelspinnenpark im Garten haben. Solche richtig coolen Dinger, die gibt es in Südamerika auch. Es ist gerade für Leute, die so an schönen Hotels sich erfreuen. Oder auch in Peru gibt es in so alten Gebäuden, in so kolonialen Gebäuden, in Kolumbien, als auch in Peru, als auch in Ecuador, richtig tolle Hotels, die in 400 Jahre alten Gebäuden drin sind. Das ist schon sehr toll. Und auch wer sowas mag, der findet in Südamerika in sehr vielen Ländern wirklich ganz tolle Hotels, Lodges, Unterkünfte, die man, es gibt auch sehr viel Privatunterkünfte, also gibt es auch eine riesen Auswahl an wirklich tollen Wohnungen, die wirklich auch lohnenswert sind. Also da gibt es auch für, wer ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, tolle Sachen.
Ja, absolut.
Und es gibt auch noch, wer sich jetzt so sagt, ich würde schon ganz gerne mal hinfahren, aber ich will da nicht so viel organisieren und das ist mir zu viel Arbeit. Es gibt auch von kleineren Reiseveranstaltern sehr schöne Gruppenreisen, organisierte Gruppenreisen, die kaufe ich halt ein für 2 oder 3 Wochen und da habe ich die Flüge mit dabei und die Hotels mit dabei. Ist auch für meinen Geschmack ist mir das oft zu teuer, wenn ich das so einzeln aufdrösel. Aber das gibt es natürlich auch, sehr schöne Anbieter. Wenn man da ein bisschen googelt, teilweise habe ich auch welche bei mir im Reiseblog verlinkt, die echt tolle, so kleinere Anbieter sind, die so individuell geführte Gruppenreisen haben, finde ich auch gar nicht so schlecht. Gibt es auch eine große Auswahl und auch für alle Budgets, wobei ich die Gruppenreisen teilweise schon, die gehen auch eher so ab paar tausend Euro los, dass man da für relativ kleines Geld, da muss man dann schon als individueller Backpacker hinfahren, nur den Flug buchen und den Rest vor Ort organisieren.
Ja, absolut. Also ich meine, ich bin ja selber Reiseveranstalter, weiß, wie viel Arbeit hinter so einer Gruppenreise immer steckt und was man da alles organisieren muss. Und man vergisst halt aber auch tatsächlich, wenn man eine Gruppenreise bucht, dann hat man keine Arbeit. Wenn man als Backpacker unterwegs ist oder als Reisender unterwegs ist und alles selber organisiert, dann hat man richtig viel Arbeit.
Ja.
Und das wird einem entsprechend abgenommen und das ist das, was man eigentlich am Ende auch bezahlt.
Genau, und das ist aber dann auch ein fairer Deal, ne? Das muss man halt zu seinem Vorher klar sein. Wer Spaß daran hat, die Reise immer irgendwie kurzfristig zu machen und selber zu planen, so wie ich das gerne mache oder mit meiner Frau auch gerne mache, der macht das halt individuell. Und wer faul ist oder keine Zeit hat oder keinen Bock drauf hat oder sich sagt, warum soll ich mich damit abplagen, der macht das mit einer Gruppenreise und das ist eigentlich auch toll. Es gibt wirklich auch ein bisschen Gruppenreisen in entlegenere Gebiete, Nordperu oder nach Patagonien. Da gibt es wirklich sehr viel Auswahl.
Ja, total. Kann ich nur unterschreiben und auch wirklich empfehlen. Also es gibt wirklich sehr, sehr gute, die halt eben nicht nur auf Luxus und teuer und halt irgendwie Marge achten, sondern auf Erlebnisse, ja. Und tolle Erfahrungen bieten. Genau. Lass uns die Folge abschließen. Und du hattest am Anfang darüber gesprochen, dass du die Osterinseln als Bonus off the beaten path dir vorgenommen hattest oder vorbereitet hattest. Was hast du noch so für Tipps für uns, die ja man unbedingt irgendwie sehen müsste? Und ja, wir sind hier bei off the path, die halt eben auch das sind.
Ja, ich habe mir meine Lieblingsliste zusammengeschrieben. Die sind nicht alle so off the beaten track oder off the path. Cusco und Machu Picchu ist
kenn ich nicht.
Schon das Hauptziel in Südamerika, glaube ich. Aber ist auch sehr spektakulär. Also ist unbedingt eine Empfehlung, finde ich. Ich will nicht sagen, muss man gesehen haben, man muss gar nichts, aber das ist auf der ist als Reiseziel beides wirklich sehr toll und lohnenswert. Cusco als koloniale Altstadt ist wirklich auch, hat eine Romantik für sich. Wer sowas mag, in so alten Städten herumsitzen und Käsekuchen essen, das ist eine tolle Sache. Alte Städte, Cartagena de Indias in Kolumbien an der Karibikküste ist toll, ist wirklich schön. Kann ich auch nur empfehlen, ist eine der ältesten spanischen Städte, von den Spaniern gegründeten Städte in Südamerika und ist sehr lohnenswert, hat viel zu bieten, drumherum auch Natur, Strände, karibisches Flair, ist ziemlich klasse. Eine Gegend, die ich auch sehr mag, ist die Kaffeezone in Kolumbien, ist ein bisschen abgelegen, da muss man ein bisschen reisen von Bogota aus. Die Kaffeezone ist so südlich, Flugstunde oder einen Tag mit dem Bus südlich von Bogota in den Bergen von Kolumbien ist sehr schön. Das sind so wie so Westernstädtchen, wo der Kaffee drumherum produziert wird. Da gibt es tolle Lodges, tolle Hotels, sehr nette Leute dort. Ist wirklich zu empfehlen. Kaffeezone in Kolumbien und das Cocoa Valley ist das bekanntes Reiseziel mit diesen hohen Palmen, die auf Bergen stehen. Mhm. Ist eine tolle Gegend, da kann man Kondore und Kolibris an einem Platz sehen. Mhm. Wo gibt's denn sowas?
Ja. Ich hab heute Morgen eine Freundin von mir ist gerade dort. Ich habe das heute Morgen noch gesehen. Das ist wirklich wunderschön.
Ist wirklich toll. Da kann man auch reiten, zum Beispiel, wer reiten kann, auf dem Pferd oder auf dem Esel, ist wirklich eine Schau. Also Kaffeezone Kolumbien ist eine ganz tolle Ecke. Und wer Kaffee mag und erfahren will, wie wird er angebaut, wie wird er gepflückt, wie wird er zubereitet, wie wird er geröstet, ist auch wirklich toll, ist auch lohnenswert. Ja. Die Osterinsel, hatten wir gesagt, ist übrigens nur eine, es sind nicht Inseln, es wird immer bei mir auch auf dem Blog gesucht, es gibt nur eine Osterinsel. Die Osterinsel ist kein Archipel, ist eine einzige Insel, ist einer der abgelegensten Orte des Planeten und von daher schon eine Reise wert. Man kommt nur von zwei Orten hin, von Santiago de Chile und von Papeete auf Tahiti. Oder mit dem Schiff halt, wer die Zeit hat.
Die Osterinsel. Da brauchst du natürlich richtig, richtig viel Zeit.
Ja, die Osterinsel selber kann man sich in zwei oder drei Tagen angucken, ist halt schon spektakulär, diese Steinfiguren in the middle of nowhere, in der Mitte des Pazifik, spektakulär. Also ist wirklich sehr lohnenswert. Und da vermischt sich auch so die südamerikanische Kultur mit der polynesischen, ist sehr spannend. Ist ein Traumziel, glaube ich, für viele. Dann habe ich noch
Für alle, die jetzt nach der Folge sich das anhören wollen, mehr zu Osterinsel, das ist übrigens Folge 123.
Ushuaia sagen die, glaube ich, vor Ort. Das ist auch ein ganz toller Ort in Argentinien, auf Feuerland liegt der, am südlichen Ende von Patagonien sozusagen. Ist auch unbedingt toll, da gibt es Naturparks drumherum, die Berge. Man kann da Skifahren gehen im europäischen Sommer, sprich im südamerikanischen Winter. ist eine Skiregion. Das heißt, man sieht da Leute durch Ushuaia laufen, die haben das Snowboard unterm Arm. Man kann dort tolle Tierexkursionen machen auf dem Beagle-Kanal. Da gibt's Wale, da gibt's Orcas, da gibt's Seelöwen, da gibt's ganz viele Vögel. Das ist extrem spektakulär, auch nicht so bekannt, aber wirklich eine Reise wert. Inlandsflug von Ushuaia, um es mal gesagt zu haben, ich glaube 4 Stunden nach Buenos Aires, um mal die Entfernung zu verdeutlichen. Galapagos hatten wir gesagt.
Das Ushuaia, ist auch so Gateway für die Antarktis, ne?
Genau, die Kreuzfahrten auf die Falklandinseln, auf die antarktische Halbinsel und nach Südgeorgien, die gehen von Ushuaia ab. Ja.
Genau.
Die kann man auch, falls sich jemand fragt, man kann die auch vor Ort kurzfristig dort buchen. Die meisten südamerikanischen Anbieter, also die jetzt nicht die europäischen Kreuzfahrtanbieter, sondern die südamerikanischen, die fahren dort in Ushuaia ab. Das ist ein auch sehr interessanter Ort, sieht aus wie so ein bisschen so ein Winterskiort in Europa. Hat so eine tolle Fußgängerzone und hat dann auch so Outdoor-Geschäfte und sowas. Ist ziemlich spektakulär. Ist eher so nördlich, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Oslo und St. Moritz irgendwie so. Mhm. Sehr witzige Gegend und lohnt sich auch sehr, dahin zu fahren. Galapagos, hatten wir gesagt, ist extrem spektakulär. Wer Tierbeobachtungen gerne machen möchte, geht als Backpacker. Man muss keine Kreuzfahrt machen. Man muss aber seefest sein. Galapagos-Inseln fahren die zwischen den Inseln auch mit so kleinen Booten hin und her. Ist eine harte Nummer, würde ich sagen. Wer nicht seefest ist, dann kann man Tabletten gegen Seekrankheit verkaufen. Die lokalen Apotheken ist sehr zu empfehlen. Oder gleich eine Plastiktüte einpacken. Die haben die Boote immer an Bord. Das spanische Wort dafür ist Bolsita. Wenn jemand nach der Bolsita ruft, dann wisst ihr Bescheid. Schon sehr unterhaltsam. Aber wenn man mit so einem Boot zwischen Inseln fährt, so 3 Stunden auf hoher See, ist nicht für jeden. Amazonas, hatten wir besprochen, ist für mich ein fantastisches Reiseziel, kann man in Brasilien besuchen. Man kann in Brasilien mit dem Boot losfahren an der Mündung des Amazonas. Oder man steigt in Peru, in Iquitos zum Beispiel, in das Boot und fährt den Fluss runter. Geht alles individuell zu buchen. Allerdings, das Spannende, man kann die Tickets auf den Booten nicht von Europa aus online buchen. Da muss man selber hinfahren, muss in den Hafen gehen, an die Mole und muss gucken, wo der Verkaufsschalter ist und muss fragen, wann das nächste Boot kommt. Das hat irgendwie auch was sehr Schönes und man kann es nicht so richtig planen.
Ja, das hast du damals gemacht, ne? Von Peru bis an die Mündung.
Nicht ganz. Iquitos nach Manaus.
Nach Manaus, so war das. Ja. Wir haben darüber im September 2016, habe ich gerade gesehen, darüber gesprochen. So lange gibt es den Podcast schon.
Das ist aber irre. Auch tatsächlich überlegen wir mal nochmal die restliche Strecke von Belém. Ich glaube, Belém ist die Mündungsstadt in Brasilien, bis nach Manaus zu fahren. Und witzigerweise, wer sich nochmal für Abenteuerbücher interessiert, das wäre nochmal ein Lesetipp. Es gibt einen Verrückten, der ist in Amazonas entlang gelaufen.
Oh, wow.
Das finde ich, Ed Stafford heißt der. Der hat ein tolles Reisebuch darüber geschrieben. Der ist tatsächlich von einer der Mündungen des Amazonas bis zur einer der Quelle des Amazonas bis zur Mündung gelaufen, am Fluss, also mehr oder weniger am Fluss entlang. Da gibt es ja keinen Weg und Pfad, also schwierig sich vorzustellen. Aber das ist eine tolle Reiseerzählung. Und dann habe ich noch die Anden als spezielles Reiseziel in Bolivien, aber kann man auch in Peru fahren, Cusco oder Arequipa ist auch sehr toll. Und in Bolivien habe ich natürlich La Paz und für mich noch ein Bucketlist-Ziel ist Potosi, die Silberstadt in den Bergen auf 4000 Meter Höhe, glaube ich. War im 17. Jahrhundert einer der größten Städte des Planeten. Da haben die Spanier das Silber des Kontinents aus dem Boden geholt. Sehr spannende Geschichte, die dahinter steckt. Und sehr abgelegen und ein tolles Ziel. Und so ein Lieblingsziel von mir ist Nordperu. Ist ein tolles Ziel, weil sehr abgelegen Sehr wenig Touristen, aber eine tolle Gegend. Du hast die Berge, du hast den Regenwald, du hast tolle kleine Städtchen mit einer Altstadt, die aussieht, als ob Francisco Pizarro gerade abgereist wäre, Cajamarca zum Beispiel. Oder du hast noch ein ganz, ganz tolles Ziel, Cuelap, das Machu Picchu des Nordens auch genannt. Sehr lohnenswert. Das wären meine, sozusagen meine Lieblingsziele in Südamerika.
Unglaublich. Es ist irre, was für ein Wissen du über diesen Kontinent hast und was du schon alles erlebt hast. Wir haben ja schon einzelne Podcast-Folgen über einzelne Erlebnisse aufgenommen. Und jetzt diese Folge hier so zu haben als Rundumschlag, ist was ganz Besonderes. Und ich danke dir vielmals, lieber Dirk, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast und unsere Hörer ja auf eine ganz besondere Reise vorbereitet hast, die sie jetzt quasi ein bisschen vertiefen müssen. Sie müssen sich entscheiden, in welche Richtung es auf diesem großen Kontinent gehen soll.
Witzigerweise ist einer meiner meistbesuchten Seiten auf meinem Blog die Seite Welches Land in Südamerika? Und da habe ich so ein bisschen noch versucht reinzuschreiben, wie man da hinkommt, was es da für Highlights gibt. Ist es für Anfänger geeignet? Wie komme ich im Land herum oder so? Das, glaube ich, beantwortet sich da ganz gut. Und wer die Seite sucht, glaube ich, wir verlinken die in den Shownotes, der kann mich auch gerne anschreiben. Und ich habe relativ viel Feedback bekommen, Sebastian, für unsere Safari-Podcasts. Da schreiben mich immer mal Leute an, ob ich ihnen eine Safari-Firma empfehlen kann oder so. Also das funktioniert schon, ja.
Ja, das ist darüber haben wir auch gesprochen. Wir haben über die Planung der Weltreise schon gesprochen. Wir haben Serengeti in Botswana haben wir gesprochen. Also schon einiges.
Ja, und da kommen immer wieder mal auch Leute, die mich anschreiben und nach einem Tipp fragen. Das finde ich immer, freue ich mich immer sehr.
Schön. Schön, dass dieser Podcast auch gehört wird. Und auch schön, dieses Feedback tatsächlich auch zu bekommen. Man steckt ja immer so ein bisschen in der eigenen Blase und weiß so ganz gar nicht, wo das gehört wird, wie das genutzt wird. Das ist doch auch schön.
Ja, es wird gehört. Leute melden sich. Darum geht's ja.
Super. Vielen Dank, lieber Planetenreiter, dass du heute Gast warst.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank an Dirk für die tolle Zeit und für die tollen Insights. Ich finde es immer Wahnsinn, wie viel er weiß und wie viel er immer darüber erzählen kann. Nächste Woche geht es spannend weiter, denn es geht um Abenteuer durch Deutschland mit dem Fahrrad. Eine auch tolle und spannende Folge, die ich mit Maximilian aufgenommen habe. Er ist einmal quer durch Deutschland gefahren und hat unser Land bereist und viele tolle Menschen auf dem Weg getroffen. Das ist dann nächste Woche soweit. Nächste Woche Dienstag ab 4 Uhr morgens ist die neue Folge online. Und wenn ihr mir Feedback zu dieser oder einer anderen Folge hinterlassen wollt, denkt dran, ihr erreicht mich immer unter Instagram. Da bin ich als Off the Path angemeldet oder per E-Mail. Einfach an podcast@offthepath.com. Oder ihr könnt natürlich immer eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo ihr diesen Podcast auch hört, hinterlassen. Freue ich mich sehr drüber. Hilft dem Podcast ein bisschen und hilft unserer Arbeit ein bisschen weiter. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und bis nächste Woche.